Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Rasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Dobro veče nasem podcastu Rasensport.
Das war serbisch.
Und du bist Philipp.
Und du bist Kai.
Boah, stark, ne? Das war ein starker Anfang, liebe Leute. Und damit herzlich willkommen zur 29. Folge und der wahrscheinlich letzten in diesem Jahr, Philipp. Wir wissen es noch nicht.
Ja, müssen wir noch mal gucken, was die Terminkalender
vielleicht
so hergeben.
Vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall eine der letzten Folgen in der Staffel 1 von
vielleicht sagen, Rasensport. Vielleicht können wir schon ein kleines Geheimnis verraten. Ja. Das ist auf jeden Fall die letzte reguläre Folge.
Oh ja, die letzte reguläre Folge dieser Staffel. Soweit sind wir. Wir haben 29 in diesem wunderhübschen Jahr aufgenommen. Das Jahr hat 52 Wochen. Wir haben im Frühsommer des Jahres gestartet, im Frühjahr. Und seitdem gab es fast jede Woche mit regelmäßigen Unterbrechungen folgen.
Regelmäßige Unterbrechung gefällt mir auch sehr gut.
Ja, so läuft das hier beim Rasensport.
Genau, wir versuchen euch natürlich regelmäßig zu bedienen. Aber wie das so ist, ab und zu kommt das Leben dazwischen.
So ist das, ja.
Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch jetzt vielleicht für die besinnliche Zeit, wo man auch mal ein paar Minuten oder Stunden mehr Zeit hat, noch ein bisschen was auf die Ohren geben.
Genau, falls Oma wieder beim Weihnachtsessen über den Krieg erzählt, könnt ihr mal Rasensport rauspacken und ein bisschen Fußball hören. Philipp,
ja.
Und warum war das jetzt am Anfang serbisch?
Also, wir sind kein Kultur-Podcast und wir wollen heute auch nicht über Verständigung reden, sondern
Völkerverständigung, ein bisschen schon.
Wir sind nicht bei Völkerverständigung, sondern wir sind wieder bei der guten alten Derby-Feindschaft.
Und bei der Rubrik Hass.
Und zwar bewegen wir uns jetzt in Südosteuropa. Ihr habt sicherlich rausgehört, das war kein Russisch, sondern genau,
Nein. Das
war Serbisch.
Genau. Das hat mir gerade eben schon gesagt, dass es Serbisch war. Ist aber auch nicht so tragisch. Wichtig und klar ist, es gibt eigentlich nur ein großes Derby in Serbien. Es gibt natürlich sehr viele Derbys in Serbien.
Ja.
Im Fußball gibt es aber in der Hauptstadt Serbiens nur eigentlich eins. Ein Derby, zwei Vereine und eine maximale Feindschaft. Und wir haben uns natürlich in unserer großen Suche nach dem Derby weltweit, nachdem wir in Südamerika waren, wir waren in Hannover, Hamburg und Bremen, wir waren auch schon wo ganz anders auf der Welt. Spanien waren wir, glaube ich, noch nicht.
Bisher. Nee, Spanien waren wir noch nicht, aber ja, wir waren in London, wir waren.
Richtig, wir waren sogar zweimal auf der britischen Insel.
Genau.
Also da gibt es einiges. Aber wir wollen diesmal ein bisschen an den Ostblock rücken, denn wir machen ganz selten, Philipp, ist dir das aufgefallen, in den letzten 29 Folgen gab es gar nicht so viel Osteuropa.
Genau, und deswegen fangen wir jetzt einfach sofort damit an.
So ist es. Philipp.
Ja.
Wir haben uns die zwei Clubs wie gewohnt, wie bekannt, aufgeteilt.
Ja.
Ja. Und ich habe den besseren Club bekommen. Das ist auch in der Regel so. Nur ich bin natürlich jetzt auch erstmal gespannt, was so bei dem deinem Club so abging. Und ja, introduce doch mal deinen Club aus Belgrad.
Also genau, wir sind in Belgrad, ist die serbische Hauptstadt. Noch ein bisschen Erdkunde, Geografie dazu, ist die größte Stadt in Serbien mit Abstand, ne, also das größte Ballungsgebiet. Und dementsprechend verwundert es nicht, dass sich dann auch in der Hauptstadt eben dann so ein Fußballderby abspielt. Und Kai, der Verein, den du mir überlassen hast,
ja,
sozusagen.
Das nicht. Ich habe gewählt und du durftest
genau,
danach die Reste picken.
Ich sag mal, auf Deutsch nennen wir das Roter Stern Belgrad.
Aber wie heißt denn das richtig?
Auf Serbisch. Man muss sagen, es gibt, ich fang mal anders an. Mhm. Also es gibt bei Roter Stern gibt es eine relativ interessante Konstellation. Und ich gehe gleich mal in die Geschichte zurück.
Das ist gut.
Wir sind am Ende des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Der europäische Faschismus wurde auch aus Serbien vertrieben. Und am 4. März 1945 wurde unter dem Namen Jugendgemeinschaft für Körperkultur mit 7 Abteilungen, wurde die Jugendgemeinschaft für Körperkultur gegründet.
Ja.
Und zwar von der antifaschistischen Jugend. Also die jungen Leute in Belgrad, die sich eben antifaschistisch organisiert haben, hatten Bock auf Sport und wollten sozusagen den Sport und den Fußball in ihrer Stadt wieder neu organisieren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und haben eben die Jugendgemeinschaft für Körperkultur gegründet. Und das war dann so ein Dachverein.
Also so richtig aus der Mitte heraus der Leute einfach, die gesagt haben, und genau, jetzt wollen wir Sport machen.
Genau. Und dieser Verein hieß eben, so jetzt wird es interessant, Sportsko Drustvo Svena Zvezda.
Stark.
Das heißt Sportgemeinschaft Roter Stern.
Mhm.
So, und ich habe ja schon gesagt, da gibt es 7 Abteilungen zu. Und dann eben ein paar Jahre später wurde dann eben gesagt, okay, wir spalten das jetzt auf in eben diese Abteilungen, die dann zu autonomen Vereinen werden. Und darunter eben auch der Fußballverein Roter Stern, der in Zukunft dann FK heißt. Also jetzt wieder, ne, seid dabei, Futbalski Klub Svena Zvezda. Also dann FK Roter Stern.
Ja.
Oder dann im
Svena Zvezda, Roter Stern.
Genau. Oder dann im Folgenden von mir nur noch Roter Stern genannt.
Okay.
Im Volksmund oder auch bei uns hier in Europa eben Roter Stern Belgrad genannt.
Ja, ja.
Wurde dann eben unter eben dieser Dachorganisation Sportclub Roter Stern, dann eben der Fußballclub Roter Stern. Also alles eine Pampe. Und als das Ganze losging, hat man eben überlegt, okay, wie nennen wir das Ganze? Und da gab es so Ideen wie zum Beispiel Torpedo Belgrad oder
Torpedo Belgrad finde ich richtig gut.
Oder Dynamo Belgrad,
ja,
ne?
Dynamo
oder dann Lokomotiva Belgrad.
Oh, auch schön.
War dann auch in der Verlosung, aber am Ende ist es dann der Rote Stern geworden. Vielleicht auch nicht verwundernd, es war eine antifaschistische Organisation.
Ich wollte gerade schon sagen, also, wir waren da 45 also, am Hebel.
So ganz genau habe ich das in der Geschichte auch nicht rausgekriegt. Aber ich glaube, der Rote Stern ist bei einer antifaschistischen Organisation vielleicht so eine leichte Anspielung auf den Sozialismus / Kommunismus.
War heiß.
Und daher, genau, und so ging das los bei uns. Und genau, relativ schnell danach, also 45 die Gründung und 46 wurde man auch gleich serbischer Meister. Also da ging es gleich direkt steil bergauf mit dem Verein. Und mit der Meisterschaft in der serbischen Liga ist man dann auch direkt in die jugoslawische Liga aufgestiegen. Denn ihr wisst es vermutlich nach dem Zweiten Weltkrieg, eben der Balkan oder die ganze Region eben nicht diese einzelnen Staaten, wie man sie heute kennt, sondern eben als, ich glaube sogar Königreich Jugoslawien war das, ne?
Oh, jetzt catchte mich.
Auf jeden Fall. Später erst Königreich und danach war es auf jeden Fall eine Diktatur, die dann auch mit dem Balkankrieg geendet hat. Genug Politik, aber auf jeden Fall ist man dann als nationaler Meister sozusagen dann in die jugoslawische Liga aufgestiegen. So, und dann überspringe ich einfach mal ganz viele Jahre und bin jetzt 1991, weil dazwischen ging es immer rauf und runter. Aber das ist wie bei allen Fußballclubs, über die wir auch gesprochen haben in der Geschichte, will euch dann nicht mit zu viel Details belästigen. Auf jeden Fall 1991 hat man tatsächlich die Champions League gewonnen.
Das ist tatsächlich Primus Inter Pares in Serbien.
So, also das ist so, ja. Damals war das der Europapokal der Landesmeister. Und danach, ja, da wurde es dann ein bisschen schwierig, weil mit dem Sieg haben dann natürlich auch die Begehrlichkeiten anderer europäischer oder westeuropäischer Clubs geweckt.
Ja, viele, Roter Stern war on the map dann, ne?
Definitiv. Viele sind dann eben zu besseren Clubs nach Westeuropa gewechselt. Der Club dann eben sportlich fast unbedeutend, zumindest also in Serbien nach wie vor die Nummer 1, aber dann im westlichen Konzert des Fußballs dann eben bedeutungslos. Und als dann eben der Balkankrieg ausbrach, wurden dann die Spiele von Roter Stern in Ungarn oder auch in Bulgarien ausgetragen, weil eben in Serbien Krieg herrschte.
Oh.
Man konnte nicht spielen. Trotzdem sind sie 92 Meister geworden. Ne, soll sie ja nicht abhalten.
Nee.
Das war dann die letzte Meisterschaft und zwischen 92 und 2000 nur eine Meisterschaft, allerdings 5-mal den Pokal gewonnen. Ne, und darunter war dann eben 1995 eben dieser eine Titel und auch das 100. Derby gegen Partizan, was 2-1 gewonnen wurde. Ne, und dann 1994 durften eben die jugoslawischen Teams wieder in Europa mitspielen. Ne, also in der Champions League, Europa League und so weiter und so fort. Doch eben durch den Krieg und die Zerstörung in Serbien Und natürlich auch in Belgrad, der Hauptstadt, war es natürlich schwierig, weil die Infrastruktur war zerstört. Der Fußball lag am Boden.
Ja.
Und dann ging da erst lange Zeit gar nichts. Dann wurde man eben nach 7 Jahren Durststrecke 2014 wieder mal serbischer Meister. Durfte allerdings wegen Verstoßes gegen das Financial Fairplay nicht in Europa antreten. Ne, erst 2017 wieder.
Ja.
Und das so ein bisschen der Perforce-Ritt durch die Geschichte von Roter Stern. Vielleicht noch ein paar Facts. Also 1991, wie gesagt, wurde der Vorgänger der Champions League gewonnen. 1991 tatsächlich sogar der Weltpokal.
Mhm.
Also der Vorgänger der jetzigen Club-WC.
Ja.
Dann haben wir, Kai, jetzt können wir wieder ein bisschen...
Im Zuge des Champions League oder der...
Genau,
der
genau, weil sie die Champions League gewonnen haben.
Meister der Meister, ja.
Genau, sind sie danach in einem Weltpokal angetreten. Und jetzt können wir wieder ein bisschen Quartett spielen. 36 nationale Ligameisterschaften. Und zwischen 2014 und 2023 9 Stück in Folge.
36 nationale Meisterschaften.
Korrekt.
Frage ist, meine Frage ist jetzt, welche Liga?
Tutto completo, alles.
Alles, ja, da bin ich drunter.
Alles in Serbien.
In Serbien und mit Montenegro und Jugoslawien.
nee, nur Serbien.
Nur Serbien. Nee, dann bin ich noch weniger. Dann habe ich ja noch weniger, habe ich 11 weniger noch, also nur 16.
Und Pokal haben wir 29 Mal, also Roter Stern 29 Mal.
Ja, das ist schon heftig, ne?
Ja. Und ich habe noch einen richtig geilen Fact, den habe ich später erst rausgefunden, und zwar Roter Stern, ne, klar, logischerweise hatten sie ein Stadion, und die haben das genannt damals, also offiziell hieß es Stadio Rajko Mitic, aber liebevoll Maracana genannt.
Oh.
Und zwar, genau, du ernst es, nach dem Vorbild des Maracana in, ist es Rio? Ist es Rio de Janeiro? Und sein, zwar ne? Wegen der Architektur, also das sieht ähnlich aus.
Ach, so flach, flacher eher.
Genau, flach und so rund, ne? Also so ein bisschen wie so ein Kolosseum so rund.
Ja.
Und natürlich wegen der Atmosphäre.
Ah ja, klar.
Ne? Ist klar. Und natürlich, damals hatte das Stadion 110.000 Plätze.
Kommunistische Zeiten.
So,
da waren alle noch
also
dabei.
Da war, genau, da war es ein bisschen größer noch. Und vielleicht, genau, genau. Und vielleicht für euch da draußen zum Abschluss, damit ihr ungefähr mal wisst, wer da so gespielt hat. Ich habe jetzt nur in der nahen Vergangenheit geguckt, ne? Weil,
ja,
also ich meine,
ja.
Ich bin auch nicht so drin im serbischen Game von vor 30, 40 Jahren.
Nee,
da
muss
aber
ich auch zugeben.
Kein geringerer als unser Ailton hat seine Karriere bei Roter Stern ausklingen lassen.
Ja,
dann
ich weiß auch noch einen. Marco Marin ist, glaube ich, auch zu Roter Stern gegangen. Irgendwann.
Hatte ich auch, vielleicht nicht berühmt genug.
Nee, vielleicht nicht berühmt
genug. Habe ich auf der Liste aber nicht gefunden.
Ja, ja.
Aber
ja.
Stimmt, der ist auch dann
der
irgendwann
auch da.
in Ostblock gewechselt.
Ja.
Und dann habe ich für euch noch Dejan Stankovic. Das ist so vielleicht der erfolgreichste, der ja dann bei Inter Mailand auch die Champions League gewonnen hat und mehrere italienische Meistertitel.
Stimmt.
Das war übrigens der gegen Manuel Neuer von der Mittellinie das Tor gemacht hat. Gegen Schalke, wo Manuel Neuer
Stimmt.
rauskommt, köpft und an der Mittellinie steht Dejan Stankovic, nimmt das Ding Volley und trifft. Das war Dejan Stankovic. Und dann habe ich noch für euch Nemanja Vidic, der dann zum Höhepunkt
Chelsea?
Seiner Karriere, nee, zu Manchester.
Manchester.
Ist zu Man United gegangen und hat dann mit Rio Ferdinand so bestimmt ein gutes Jahrzehnt die Innenverteidigung von Man U geprägt und gehörte dann auch tatsächlich weltweit zu einem der besten Innenverteidiger.
Mhm.
Ne, so viel vielleicht als Background zu Roter Stern.
Das ist schon einiges.
Genau, und also ich habe jetzt habe ich noch ein paar Fakten zum Derby.
Ja, die können wir gleich
auffassen. Aber zur Rivalität kommen wir gleich, ne?
Ich lasse jetzt erstmal meine 11 Jungs auflaufen hier auf dem Platz.
Ja.
Mein Club, jetzt, wer hätte sich's denken können, auch 45 gegründet, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Allerdings, und dein Club, während der eher so dieser Volksclub ist, also die Jungs gehen Fußball spielen und müssen sich halt irgendwie organisieren.
Da habe ich wieder den armen Club.
Du hast den armen Club, ich habe den Club der jugoslawischen Volksarmee.
Natürlich.
Um 45. Die müssen nämlich auch irgendwo unterkommen und der Name Partisan, ich meine, ist jetzt nicht so weit weg, bezieht sich eben entsprechend auf diese kommunistischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Die Volksarmee, die dann entsprechend den Club gründet. Auch das ist so ein bisschen bis heute das Selbstbild, also weniger Glamour, weniger groß. Ich weiß nicht, ob das einfach auch nur ist, weil man keine Kohle hat, dass man dann entsprechend arm oder sexy ist, aber entsprechend Härte gegen alle und große Disziplin und man zeigt sich kämpferisch. Und das ist eben dieser große Unterschied, das ist vielleicht der erste, den wir schon mal rausarbeiten zum Derby. Während bei dir ist es der Volksclub, der volksnahe Club. Mhm. Bei mir ist es eben das Militärprojekt, das Staats- und Militärprojekt Partisan Belgrad. Ist eben eher der Club, der damals so durch die Mächtigen da gegründet wurde, genau, im Jahr 45. Aufs Derby kommen wir später zu sprechen. Die Fans selber von Partisan nennen sich Grobari. Übersetzt sind es die Totengräber.
Ah, okay, ja.
Die Trikots von Partisan schwarz-weiß, orientiert an Juventus Turin damals. Also man hat sich aus 45 doch die großen Vereine mal genommen, ob das dann die großen Stadien sind, wie es Maracanã oder die großen Vereine, und mal ein bisschen dupliziert. Schwarz-weiße Trikots bei Juventus geklaut. Aber eben die Totengräber mit viel Totenkopfsymbolik, martialischem Auftritt. Und die Fans entsprechend extrem leidenschaftlich dafür, einen Verein. Aber eben mehr die Ultrakultur, weniger den Nationalismus. Jetzt hast du gesagt, die europäische Geschichte bei dem Roten Stern sind auch einige Erfolge. Das ist eben das, was der Partizan Belgrad nicht hat, ist dieser der großen Titel, den Roter Stern sich eben 91 sichert. Was hingegen Partizan geschafft hat, ist im Europapokalfinale 1966 gegen Real Madrid anzutreten.
Jawohl.
Was sie dann nicht gewinnen. Also sie sind 45 Minuten vom großen Erfolg entfernt, bevor sie es verlieren, aber eben damals regelmäßige Teilnahme an Europa und Champions League, also tatsächlich auch ein tatsächlicher Streiter mit in diesen Ligen. Seriöser Club in diesen internationalen Wettbewerben. Und naja, jetzt kann man das so sehen. Partizan jetzt auch nicht in der nahen Vergangenheit. Wir springen ein bisschen, weil es am Ende des Tages im Zwischenparfors nicht so allzu viele Aspekte gibt, bis auf diese 66er-Heldengeschichte, dass Partizan 1-0 führt. Real Madrid in der zweiten Halbzeit dann groß aufspielt und 2-1 gewinnt. Heißt, diesen Pokal nicht dann nach Belgrad holt, sondern der nach Madrid geht. Gibt es vor allen Dingen, und das gehört dazu, ganz schön viele Geschichten, die sich außerhalb des Platzes ereignen. Will ich es mal nennen. Also sportlicher Erfolg ist immer so relativ. Was früher eben der Armeeklub war, ist heute eher so der Club der, ich will es gar nicht aussprechen, aber derjenigen, die eher Spiele boykottieren, beziehungsweise dann auch terrorisieren.
Also Sieg oder Spielabbruch?
Ich sag mal so, es gibt eine schöne oder spannende Geschichte. Zum einen, Partizan qualifiziert sich erstmals im Jahr 22/23 in der Saison für die Champions League. Mhm. Schafft also den Meistertitel und qualifiziert sich auch noch für die Champions League-Teilnahme. Das Ergebnis von dieser Vorrundenspiele, die es damals noch gab in der Champions League.
Vor
die Hauptrunde schon sind sie reingekommen. Okay. Sie sind auch mehrmals mitgespielt. Sie haben auch diese Hin- und Rückrunde bestritten. Ja. Sie haben genau kein einziges Tor geschossen. Sie haben ganz genau gar keinen einzigen Punkt geholt.
Oh ja.
Und sie haben nicht einen Heimsieg geholt.
Oh ja.
Das war aber gar nicht das Absurde. Damit hat im Zweifel fast schon jeder gerechnet. Ja. Das Absurde war, diese Heimspiele waren immer fast vor leeren Rängen, weil die Fans diese Spiele boykottiert haben. Sowohl aufgrund der Vereinsführung als auch aufgrund der Ticketpreise. International war es dann die große Bühne, einer der größten Momente der Clubgeschichte, und niemand hat sich den angeguckt. Also,
boah, das ist schon hart.
Das nur so als Teaser dafür, was die Fans so mit so einem Verein machen können.
Ja.
Die Grobari selber sind dann eben auch organisiert. Das ist ja eine organisierte Fangruppe. Wir reden über Ultras. Wir reden aber vielleicht auch ein bisschen mehr als Ultras.
Ja.
Also es geht nicht um Fußball. Denn die Ultras kontrollieren nicht nur die Ticketverkäufe im Stadion.
Natürlich.
Sie kontrollieren auch die Sicherheit im Stadion selbst.
Natürlich.
So, sodass Spieler und Trainer, obwohl vom eigenen oder vom anderen Verein, einfach mal zwischenphasenweise bedroht werden in so einem Club.
Natürlich.
Dann auch dafür sorgen, dass unschöne Sachen passieren, so im Jahr 2000 zum Beispiel. Die serbische Liga ist auch eine bunte Liga, woran das man so wieder so ein bisschen sieht, was auch die Ultras machen. Der Präsident von Obilić ist ein ein Verein in der serbischen Liga gewesen, kein besonders großer, aber eben Rivale von Partizan und auch Roter Stern Belgrad. Ich glaube, sie sind alle rivalisiert in dieser Liga.
Ich habe das Gefühl, die haben alle so irgendwelche Rechnungen offen. Ja.
Und jetzt entschuldige ich mich bei allen diejenigen, die Serbisch sprechen. Jeliko Rasnatovic, oder auch Arkan genannt, war Präsident von Obilić, war aber zwischenzeitlich auch noch Mafia-Boss.
Natürlich.
Weil es ist ja alles nebeneinander, passt, Mafia-Boss und Warlord. Und dass der da Präsident wurde, war so das eine. Zum einen wurden durch den Verein Schiedsrichter eingeschüchtert, Gegner eben eingeschüchtert und bedroht. Naja gut, und jetzt kann man überlegen, so ein Präsident, der ist ja erstmal brutal, weil du in so einer Liga ja auch wenig Handhabe hast dann. Kannst sagen, ich spiele nicht mit oder komme ich zum Spiel oder so, verlierst es halt. Dann wird Obilić Meister, weil keiner sich mehr traut.
Ja.
Im Jahr 2000 wird Arkan in der Hotellobby in Belgrad erschossen.
Oh ja. Von den Totengräbern?
Ja, das also,
weiß man nicht.
Es ist ein kriminelles Umfeld, man weiß es bis heute nicht so ganz, wer ihn da erschossen hat. Ob es die Partisanen waren, ob es der eigene Verein war, ob es andere mafiöse Strukturen waren. Arkan ist 2000 tot und das zeigt so ein bisschen, was der Fußball in Serbien eigentlich auch für eine Schlagseite hat. Das nur so als Amüs-Göll, denn wir reden, und du hast es ja gerade schon gemacht, auch über Spieler, große Spieler des Vereins. Über das Derby wollen wir gleich reden, da habe ich auch noch die ein oder andere Sache, die man so mal sagen kann. Jetzt will ich gar nicht so viele Spieler hier aufzählen, weil es so viele auch gar nicht gibt. Der Verein selber definiert sich aber eher darüber, Spieler auszubilden und zu entwickeln.
Mhm.
So, was ja erstmal gut ist. Ich will jetzt, wie gesagt, also Savo Milosevic sagt mir überhaupt nichts, sage ich dir ehrlich. Wer nochmal was sagt, wo der Nachname nochmal klingelt, ist Mitrovic.
Ja.
Alexander Mitrovic.
Genau.
Und einen Name, den wirst du kennen, den kennen wir beide. Und dazu gibt es eine spannende Geschichte.
Oh ja.
Dusan Vlahovic.
Ja.
Aus keinem anderen Verein
als
Partizan Belgrad ausgebildet und dahergekommen, bevor er zur Fiorentina gegangen ist. Und jetzt kann man überlegen, Dusan Vlahovic, die müssen ja reich sein, die Jungs. Weil das ist ja ein riesiger, also ein unglaublich teurer Spieler mittlerweile.
Der wird Geld gekostet haben,
ja. Ja, genau, könnte man meinen. Vlahovic wechselt eben als Teenager zur Fiorentina und damals aber schon als Ausnahmetalent.
Mhm.
Also die Fiorentina kauft den nicht, weil die sagen, du hast einen schönen Nachnamen, sondern weil der halbwegs Fußball spielen kann. Partizan erhält dafür aber eine verschwindend geringe Summe am Ende.
Aha,
so genau weiß man es nicht.
Ach so, ja, ich ahne,
was da kommt. So richtig viel Geld gibt es nicht.
Ja.
Und dann fühlen sich entsprechend nicht der Verein betrogen,
sondern die Totengräber.
Die Totengräber, die das scheiße finden. Und sagen, der Vlahovic, der hätte ja sehr viel mehr Millionen mitbringen müssen einbringen müssen für den Verein. Ist heute einer der teuersten Stürmer Europas, auch von den Bayern gehandelt als Kane-Nachfolge.
Ja.
Und bis heute hält sich diese Verschwörungstheorie, dass das Management bewusst schlecht verhandelt habe, beziehungsweise sich bewusst selber Geld eingesteckt hätte durch den Deal.
Meinst du, ja?
das ist das Jahrhunderttalent mit Dusan Vlahovic,
das
den Club finanziell kaum rettet. Der natürlich genauso wie alle anderen Clubs in Serbien auch immer wieder Geldprobleme hat. Also so richtig reich sind die alle nicht. Das so als Hinweis. Bevor wir ins Derby gehen, will ich aber noch einen wichtigen Fakt erwähnen. Partizan Belgrad, und du hast es gerade gesagt, die Untergliederung von Roter Stern ja genauso. Du hast es ausgegliedert als Fußballverein, keine Frage. Die wirkliche Stärke ist eigentlich Basketball.
Basketball?
Ist ein Basketballclub.
Geil.
Ein legendärer, der auch solche Leute wie Vladan Divac hervorgebracht hat, NBA-Spieler. Spieler gewesen. Und für viele Fans ist deswegen irgendwie Fußball wichtig.
Ja.
Ja, aber Basketball eigentlich
the thing. Aber heißt der Basketballclub dann auch Partizan?
Ich meine, ja. Das müsste ich nochmal nachschauen.
Ja, ist aber cool. Das finde ich cool.
Der eigentliche Fanliebling ist eben Basketball und gar nicht Fußball. Beim Fußball ist ein bisschen mehr Bengalo.
Ja, ist in so einer Turnhalle mit geschlossenem Dach und ohne Klimaanlage halt auch wirklich scheiße, wenn du da halt
Partizan Belgrad, Partizan Belgrad, KK Partizan Belgrad spielt Europa League Basketball.
Geil.
Und ist da ein riesen Ding.
Ja.
Insofern muss man auch sehen. Total interessant. Interessant ist auch niemand Geringeres als, ich glaube, Welt- und Europameister Isaac Bonga. Guckst du Basketball? Nee, nicht so, ne?
Nicht so richtig.
Nee, Basketball, Nationalspieler, deutscher Nationalmannschaftsspieler, Bonga, spielt bei KK Partizan.
Ah, okay. Verdient ja gut, dann scheint das kein schlechter Laden zu sein da in Belgrad.
Nee, so richtig klein sind die nicht. Und entsprechend also schon beeindruckend.
Mich würde mal interessieren, ob die Fans beim Basketball auch Totengräber heißen.
Austicken, ja.
Also das wäre eine geile Nummer.
Ich kann mir das kaum vorstellen. Aber auf jeden Fall die Totengräber als ja. Grobari, als Ultras. Würde ich sagen, setze schon mal einen guten Standard.
Also ich sag mal so, wenn deine Fangruppierung Totengräber heißen, also ich sag mal so, das kommt natürlich mit einem großen Aushängeschild, ne, ja. wenn du dann ins Spiel gehst. Müssen wir mal gucken. Also ich glaube, die Schickeria aus München, die Ultraszene, weiß ja. ich nicht. Aber so Totengräber ist schon auf jeden Fall ein Brett.
Das ist allerdings so. Ja. Das ist allerdings so.
So, wollen wir mal in die Rivalität gehen?
Lass uns reingehen, Philipp. Ich gucke mir zur Einstimmung hier mal so ein paar Bilder an ja. von so einem Derby.
Ja, leuchtet viel, ne?
Es leuchtet, es brennt, es ja. blutet. Es ja. ist auf jeden Fall, it's da.
Also genau, man muss auch sagen, ja klar, das Belgrad-Derby hat einen gewissen Ruf und der stimmt natürlich auch, ne? Der Ruf, den ihr da kennt und vielleicht hier und da mal bei Insta oder bei Facebook gesehen habt, der stimmt.
Ja.
Man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht irgend so ein Krawall-Derby, sondern der serbische Fußball ist eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa eine echte Nummer.
Ja.
Ne, also nicht nur jetzt Partizan und Roter Stern, sondern auch die serbische Nationalmannschaft und auch immer wieder extrem erfolgreiche Spieler, die aus dem serbischen Fußball hervorgehen. Und ich sag mal, aus dem Ostblock, aus dem früheren Ostblock, ist der serbische Fußball allen anderen meilenweit überlegen und konnte damals, als es diese Trennung Ost-West noch gab, wirklich mit den europäischen Spitzenligen mithalten. Also wir reden hier nicht über irgendein so Derby, nur weil es da Bengalos gibt, sondern der serbische Fußball schon immer höchste Spitzenklasse. Gut, vielleicht heutzutage mit der ganzen Globalisierung vielleicht nicht mehr so, aber damals im Ostblock war das echt eine richtige Nummer.
Mhm.
Und darum auch das Derby, lange Zeit das ewige Derby genannt.
Ja, das ewige Derby.
Weil eben es ist eine lange Zeit, ne? Ende Zweiter Weltkrieg, also Gründung 45 bis heute ist eine lange Zeit. Und darum das ewige Derby genannt. Und vielleicht muss ich noch mal kurz in die Geschichte zurückgehen. Denn sowohl Roter Stern als auch Partizan hatten vor dem Zweiten Weltkrieg, ich sag mal, sogenannte Vorgängervereine.
Mhm.
Ne? Und das alles dann war dann eben mit dem Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Und dann eben diese Neugründung aus diesen Vorgängervereinen war dann eben nur wenige Monate auseinander. Das ja. heißt, erst gründet sich Roter Stern, dann kurz darauf gründet sich Partizan. Die beiden Stadien liegen nur wenige hundert Meter auseinander. Ne, also, dass daraus dann eine Rivalität erwächst, ist, glaube ich, logisch. Und dann fand nämlich das erste Spiel auch schon am 5. Januar 1947
ja.
Statt. Bei dir im Partizan-Stadion und Fun Fact, bei minus 19 Grad. Ne? Also da hat man richtig ja. Bock auf Fußball. Gut, da fällt Laufen da nicht so schwer, weil man friert.
Das stimmt.
Bei über 4000 Zuschauern, und das ist aber gar nicht der Hit. Der Hit kommt nämlich später. Im Rückspiel gewinnt Roter Stern. Nee, Quatsch. Das erste Spiel gewinnt Roter Stern mit 4-3. Allerdings im Spiel darauf gewinnt Partizan mit 1-0. Allerdings schon vor 30.000 Zuschauern. Ja. Also das Ding ging da richtig steil in Belgrad. Und klar, wenn du natürlich direkt im zweiten Spiel so einen Zuschauerzulauf hast, ist natürlich gleich richtig Randale.
Maracanã, wie du sagtest, ne, so diese Größe auch ja. angesprochen. Nur als Vergleich, zu der Zeit das Vecity Derby, um im Serbischen zu bleiben,
ja.
das ewige Derby, mit 30.000 ist ein Joke. Später spielt Roter Stern gegen den FC Bayern mit 108.000 Zuschauern im Maracanã. Also das Dreifache und heute undenkbar. Welches Stadion hat 108.000 Sitzplätze?
Genau.
Gibt's in dem Stadion gibt es die eh nicht mehr am Ende des Spiels, weil kein Mensch sitzt. So. Aber das ist schon krass.
Ja, genau. Da kommt nämlich gleich der nächste Fun Fact. Das größte Spiel zwischen Roter Stern und Partizan war 1976, 1977. Das war das 59.
Ja.
Ewige Derby mit 100.000 Zuschauern, eben in diesem Maracanã, mit genau 100.000 Zuschauer. Allerdings, witzigerweise, davon 90.000 mit Eintrittskarte.
Die anderen 10 waren da.
Die anderen 10 waren auch da. Genau. Ja, gut. Also, ne, wie das so ist, wenn man die Sicherheit in den Stadien dann eben
den anderen überlässt.
Den anderen überlässt. Genau, und tatsächlich ist es so, dass sehr lange Zeit dieses ewige Derby in ganz Südosteuropa, also auf dem ganzen Balkan, einfach die größte Sportveranstaltung und auch eigentlich so Veranstaltung
war. Ja, überhaupt, ne?
Ne, so, wenn du so Konzerte oder andere Sportarten oder was man eben so als Großveranstaltung so macht auf der Welt, ist eben dieses Derby, das spricht natürlich nicht für den ganzen Kontinent, aber der Balkan, das ist eine riesengroße Region heutzutage mit total vielen Ländern und vielen verschiedenen Kulturen.
Ja.
Und dieses Derby war eben für die ganze Region, na klar, weil Jugoslawien hat sich selbst natürlich noch als ein Ganzes betrachtet, aber eben als quasi, ich sag mal, kulturstiftendes Event für diese ganze Gegend auf dem Balkan. Und das ist schon ein Brett, ne? Also da können unsere anderen Derbys nur abstinken. Die ja nur für eine Stadt oder für ein Land stehen und das ewige Derby eben für eine ganze
Region, für eine ganze für eine ganze Region mit mehreren Ländern, für eine ganze Staatengemeinschaft.
Ja,
ne?
Genau.
Total irre. Und das zeigt sich ja auch so ein bisschen in dem, was diese Derby noch an internationalen Dimensionen hat.
Ja.
Du hast gesagt, kein so großes Derby, aber auch dieses Derby ist eines der Derbys mit so vielen Nationalspielern wie kaum ein anderes Derby. Also da sind so viele Serben in den beiden Mannschaften.
Ja.
Das ist so selten. Und ein Derby mit kaum, wo kaum ein anderes Derby mithalten kann, mit so vielen Spielern, die später Top-Liga-Profis wurden. Also beides Ausbildungsvereine mittlerweile, weil eben kleinere Ligen, ein bisschen schwächer, dennoch halbwegs vernünftige Infrastruktur in Belgrad. Und diese beiden Clubs liefern eben Profis für die Serie A, Bundesliga, Premier League, also für all die Großen, auch schon seit Jahrzehnten. So. Und das, was schön ist, und das hast du gerade gesagt, es geht ja wirklich um alles. Also es geht wirklich nicht um die Schönheit beim Spiel, es geht wirklich ums Ergebnis. Und während bei Real Madrid und Barcelona auch einem Derby, was aber eigentlich keins ist, auch das natürlich um den Sieg geht zum Schluss, fallen da aber 4 oder 5 Tore mittlerweile. Bei diesem Spiel fällt in der Regel im Schnitt gar kein Tor. So, weil es eben dann 1-0, 0-0, 0-1 ausgeht. So die richtigen krassen, hohen Ergebnisse kriegst du nicht.
Genau.
Aber, und das ist der Punkt, Leute, die diese Tore schießen, werden eben unsterblich.
Das ist so. Das ist so ein bisschen wie Henrik Weidand bei 96 gegen Braunschweig. Allerdings kannst du dir in Belgrad da fast schon eine Statue bauen lassen.
Genau, gießen lassen, genau.
Dafür spricht auch so ein bisschen die Bilanz für das Derby. Also wir haben, ich muss dazu sagen, ich habe keinen aktuellen Stand gefunden. Ich habe den Stand von 2022 gefunden.
Ja, ja.
Da gab es 262 Spiele. Roter Stern gewinnt 112. Partizan gewinnt 81. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich so krass finde, 69 Remis.
Ja.
Also das ist schon
einiges.
Klar ist es immer noch das unwahrscheinlichste Ergebnis, weil ich meine, klar, im Fußball fallen halt irgendwie Tore.
Irgendwann trifft auch einer mal so einen doofen Kasten.
Aber es ist schon so, die hohe Zahl an Remis. Ich weiß nicht, ob das für Nervosität oder für Angst oder bloß keinen Fehler machen. Aber es ist natürlich schon so, wie du sagst, wer dann eben das Tor macht, ist natürlich dann eben fleischgewordener Gott. Und ich sag mal, wer dann eben das Spiel verliert, dann halt so gar nicht, ne?
Ja, eben, genau. Du bist dann auch die, um es hart zu sagen, die Schande der Stadt, ne?
So, ne? Und ich meine, wenn ich eine Fangruppierung habe, die sich Totengräber nennt, darfst du dich natürlich beim Derby nicht blamieren, ne?
Solltest du besser nicht, vor allem, wenn du die Sicherheit machst im Stadion.
Genau, vor allem, wenn du an die Sicherheit ausgelagert hast.
Ja.
Ist das natürlich eine schwierige Geschichte. Und vielleicht dazu ist dieses Derby hat bei zwei Spielen wurde dieses Derby von ausländischen Schiedsrichtern geleitet. Ich habe jetzt nicht gefunden, warum, aber normalerweise passiert das ja eigentlich nicht. Also es ist ja, jede Liga hat ja seine eigenen Schiedsrichter und warum soll man da ausländische Schiedsrichter nehmen? Ich glaube, da können wir nur spekulieren, warum man da zweimal auf ausländische Schiedsrichter eben zurückgreifen musste. Und ich habe noch einen weiteren Fun-Fact gefunden, weil wir ja über die ich sag mal, Reichweite dieses Derbys gesprochen haben. Das Derby wird tatsächlich sogar in Brasilien übertragen. Also man kann es in Brasilien gucken. Und jetzt wird es noch witziger. Sogar der TV-Sender aus Katar,
ja,
ihr kennt ihn alle, Al Jazeera,
ja,
überträgt dieses Derby.
Die wichtigen
Dinge. Das heißt, ich kann es sogar im arabischen Raum, kann ich sogar das ewige Derby gucken.
Im Free TV schauen. Komplett irre. Ja. Ein irres Derby, dieses ewige Derby. Und jetzt könnte man meinen, Fanpaarungen, die sich auf die Nase geben, so wie, ob das jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, war es beim Derby 96 Braunschweig war, mhm, wo du auf einmal die Wasserwerfer reinfahren, ob das, nee, das war dieses Jahr.
Das war noch dieses Jahr.
Das war dieses Jahr. Das war Anfang dieses Jahres. Wo das passiert, oder auch immer wieder aufeinandertreffen, das muss ja abgebrochen werden, solche Spiele, wenn dann da Pyros fliegt und Fanstürme sind und alles. Pustekuchen.
Ja, das ist ja bei uns, ist es ja, geht das zivilisiert zu mit den Bengalos,
ja,
im Vergleich zum ewigen Derby.
Wir reden so beim ewigen Derby aber, und das ist interessant, über genau einen Spielabbruch. Einen Spielabbruch. Es gab keinen zweiten. Mhm. Der eine Spielabbruch am 14. Oktober 2000, da sind Fans von Partizan nach 3 Minuten aufs Spielfeld gerannt mit Pyrotechnik und haben eine Eskalation ausgelöst, Polizei, Einsatzkräfte vermöbelt und das massiv eskaliert, heißt, sie konnten es nicht wieder in Gang bringen und haben es dann einfach abgebrochen.
Ja, gut.
Ansonsten ist das eben so ein Derby, was eigentlich viel mehr Abbrüche als Spielminuten vertragen könnte,
mhm,
ist aber tatsächlich nur einmal bisher abgebrochen wurde. Ja, Philipp, um das Ganze mal so, weil es gibt noch ewig viele weitere Geschichten, die man zu diesem Derby sprechen kann, um das Ganze so ein bisschen abzubinden. Was ist denn das für ein Derby? Also, in Belgrad sagt man, man kann ein schlechtes Stadion haben, aber kein schlechtes Derby. Sagt
das,
vielleicht ja
das
auch
gefällt
was.
Mir super.
Trainer wurden nach Meisterschaften entlassen und nach Derby-Niederlagen aber auch.
Natürlich.
Sind dann auch freiwillig gegangen. Und am Ende, naja, ich glaube, ganz Belgrad teilt sich genau in zwei Lager.
Das mit
Rot,
Sicherheit.
Rot-Weiß oder Schwarz-Weiß.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall schon eine krasse Nummer, wo der Fußball definitiv nicht im Vordergrund steht. Deswegen, Philipp, meine Frage, die ich immer am Ende dieses Segments an dich stelle, ist es das Derby? Das ewige, das große, das Derby?
Also ich sag mal, du hast schon gesagt, also das mit der Staatengemeinschaft gefällt mir sehr gut, dein Zitat. Also es war, ich sag mal, sinnstiftend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, der Balkan und Jugoslawien stand still, wenn dieses Derby stattgefunden hat.
Definitiv.
Und das ist schon eine Hausnummer. Und wir haben ja beim North London Derby, habe ich ja auch schon ein bisschen das runtergekocht.
Ja.
Ich glaube, also das ewige Derby steht auf jeden Fall über dem North London Derby,
ja,
so global betrachtet. Und ich glaube aber auch, dass es über dem Old Firm steht, weil da geht es ja wirklich nur um eine Stadt.
Ja.
Ne? Und bei dem Superclásico, da ist das Land zweigeteilt.
Noch viel größer.
Aber es ist auch nur Fußballreligion in Buenos Aires.
Ja, und Partizan, also das ist ja tatsächlich Volk gegen Staatsmacht
und
ganz lange.
Da gewesen, ist es, ne? und ich
sag, knallt alles.
Beim ewigen Derby, wenn du dir die Szenen da anguckst auf den Rängen. Also ich bin fast gewillt, sogar das ewige Derby in unserem
bisherigen
Ranking auf 1 zu ranken.
Ja, auf die 1 zu ranken. Ich glaube auch, also wenn man ein Derby haben will und an Derby denkt, dann denkt man genau an das, was da passiert.
Ja.
Dann hat Fußball natürlich eine Komponente. Das ist wichtig, was zu gewinnen, keine Frage. Ich weiß nicht, Superclásico, ich tue mich schwer, das tatsächlich auf die 2 zu tun, weil es auch ein riesiges Spektakel ist. Ich würde die beiden irgendwo, ja, ganz knapp eines vor den anderen, also das ewige Derby jetzt ist schon ein enorm starkes Derby. Ich würde auch sagen, auf die 1 bisher, aber ganz, ganz nah gefolgt vom Superclásico.
Ja.
Und dadurch, dass es halt so viele unterschiedliche Komponenten hat, die sportliche zum einen, aber vor allen Dingen auch die politische und also auch die ethnische und alles, was dazugehört. Krasses Ding,
ja,
was wir uns da angeguckt haben. Ich bin mal gespannt, wo wir nächstes Mal hinreisen, Philipp. Nächstes Jahr vielleicht sogar dann.
Ja, nächstes Jahr, auf jeden Fall.
Philipp, weil wir jetzt noch weitersprechen könnten über das ewige Derby.
Ja.
Weißt du, was Partizan gewonnen hat?
Oh, ja, nicht ganz so viel wie Roter Stern, aber was
nee,
hast du?
Den Messepokal.
Messepokal, ja.
Den Messestädtepokal. Weißt du, wer den noch nicht gewonnen hat?
Ja, total viele, weil den gibt es nämlich auch gar nicht mehr.
Den,
ne,
gibt es nicht mehr. Und weißt du, was es damals auch noch nicht gab, als es den Messepokal dann auch schon wieder nicht mehr gab in 1971, wer da noch nicht mal angedacht war.
Achso, du meinst einen relativ neuen Verein. Einen
relativ neuen Verein, genau, den es erst seit dem Jahr
2006, ne?
Ja, 2009 habe ich hier stehen, aber auf jeden Fall Mitte der 2000er ist.
Ich habe ja auch 2009, du hast völlig recht.
Ja, so, seit 2009 gibt. Und da gibt ja nur einen in der Bundesliga, der das ist.
Ja, das ist der mit den Flügeln, ne?
Das ist der mit den Flügeln, genau. Wenn du da schon wieder 13 Liter von in den Kopf geknallt hast, weil der Arbeitstag schon wieder so lang war, dann geht es wohl um Rasenball.
Ja, genau.
Und nicht um Phrasensport, sondern um Rasensport.
Genau, liebe Leute da draußen. Ihr habt's erraten. Wir wollen uns von zwei sehr besonderen Vereinen zu einem weiteren sehr besonderen, außergewöhnlichen Verein kommen. Und zwar der aus dem Konsortium der Prickelbrause.
Genau.
Ne, und zwar, wir gucken nach Leipzig zu, offiziell heißt das Gedöns ja, lass mich gucken, Rasenballsport Leipzig eingetragener Verein.
E.V. Genau. RB Leipzig abgekürzt. Jetzt kann sich jeder sein Bild machen, was da tatsächlich hintersteht.
Genau.
Denn Rasenball heißt es in Deutschland. Jetzt hat dieser Verein, da werden wir auch gleich noch zu kommen, natürlich noch ein paar andere Ableger, so dass sie beispielsweise in Brasilien gar keinen großen Hehl drum machen und das Ding einfach Red Bull Bragantino nennen.
Ja.
Okay, dann heißt es einfach Red Bull. Genau. Bei uns geht es um Leipzig. So, Leipzig, eine Stadt, die jahrelang nach der Wende keinen ersten Ligaverein hatte und auch jahrelang nicht im Profifußball mit vertreten war.
Ja.
Wir haben über Lok Leipzig schon mal gesprochen in diesem Podcast, die gegen Havelse den Aufstieg nicht geschafft haben. Schöne Grüße.
Grüße gehen raus an Leipzig.
Genau. Und den SSV Makranstedt hat es in der 5. Klasse auch gegeben, fünfklassigen Verein. Bis zum Jahr 2008, meine ich, wo der SSV Makranstedt den Spielbetrieb eingestellt hat und seine Lizenz übergeben hat an den Rasenballsport. Oder damals sogar noch Red Bull Leipzig, glaube ich. Ne?
Genau, damals noch Red Bull Leipzig. Wir müssen in der Geschichte noch ein bisschen weiter zurück, weil geschichtlicher Kontext lohnt sich ja immer.
Ja, genau.
Und richtig. Zwar, ihr kennt ja garantiert alle Red Bull Salzburg.
Ja.
Ne? Und der Besitzer und Gründer von Red Bull, Detlef Mateschitz.
Dietrich? Ich glaube Dietrich.
Auf jeden Fall Herr Mateschitz.
Ja.
Hat dann, oder beziehungsweise seine Firma Red Bull hat den FC Salzburg gekauft, um halt die blau-silberne Dose zu vermarkten.
Mhm.
Und das funktioniert super und daraus ist dann ein ganzes Fußballkonsortium entstanden. Und man dachte sich, ja geil, was in Österreich wunderbar funktioniert, das wollen wir jetzt in Deutschland auch machen. Und dann haben sie geguckt, okay, wo gehen wir hin? Warum Leipzig, weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal, da ja der deutsche Fußball eher in Westdeutschland stattfindet. Aber
große Fußballtradition auch in Leipzig herrscht, durch die DDR-Liga und durch auch die Vereine, die dort angesiedelt sind.
Genau, aber man hatte auf jeden Fall ein relativ großes Alleinstellungsmerkmal, weil als neuer Verein kannst du in Nordrhein-Westfalen oder im Süden Deutschlands nicht bestehen, deswegen ist man wahrscheinlich in den Osten gegangen. Witzigerweise, man hat unter anderem den FC St. Pauli gefragt, ob die denn unter dem Red Bull-Logo oder ob die also ob man die denn kaufen könnte.
Wow.
Dann hat man Fortuna Düsseldorf gefragt.
Und jetzt hat Fritz Kohler die einfach gekauft.
Ob man die denn dann wurde Fortuna Düsseldorf gefragt, ob man die denn kaufen könnte.
Ja, oh.
Und dann hat man auch 1860 München gefragt, ob man die denn kaufen könnte. Die haben alle dankend abgelehnt vor so einer komischen Fremdübernahme. Und dann ist man eben nach Leipzig gegangen, wie du sagtest, große Fußballtradition, aber dann eben auch, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal im Markt in Ostdeutschland.
Ja.
Und hat dann eben probiert, in Leipzig eben unterzukommen. Das Ganze hat nicht so ganz funktioniert, weil man wollte den FC Sachsen Leipzig, da wollte man einsteigen.
Ja.
Da hat die DFB gesagt so, nee, das blockieren wir. Denn, jetzt Fun Fact, bis zur 4. Liga ist der DFB und die DFL für die Lizenzvergabe verantwortlich.
Und danach kommt es dann die regionalen
Bereiche zu. Und deswegen hat man sich dann, wie du sagtest, hat man sich dann den SSV Makranstedt rausgesucht, der damals in der Oberliga Nordost spielt.
So ist es.
Und für die Lizenzvergabe ist dann eben nicht mehr der DFB oder die DFL zuständig, sondern eben der Sächsische Fußballverband. Und dann ging das alles auch wunderbar klar, dass man dann eben sich deren Startrechte sozusagen, also man musste dann die man musste dann die erste Mannschaft übernehmen, man musste die Jugendteams übernehmen und so, alles dies, das. Im Prinzip, also ich sag's mal jetzt frech, man hat den Verein gekauft.
Ja.
Und somit hat man dann eben die Startrechte des SSV Mackranstädt eben bekommen und konnte dann eben 2009, 2010 in der Oberliga Nordost, also in der fünften Liga damals antreten.
Verrückte Geschichte dafür, dass man dann einfach einen Verein gekauft hat, um anzutreten im Jahr 2000, wann war das?
Neun,
genau. 2010 passiert nämlich schon der Aufstieg in die Regionalliga. Wir kommen also wieder ins Gespräch. Wir sprachen auch darüber schon, wie die Aufstiege so funktionieren. Aus der Regionalliga hat es genau 3 Jahre gebraucht, bis der Aufstieg in die dritte Liga passiert.
Ja.
Von der dritten Liga hat es gar nicht so lange gedauert. 2014 war man dann nämlich schon in der zweiten Bundesliga.
Ja.
2016, 2 Jahre später, also man hat ein ganzes Jahr gebraucht in der zweiten Liga, um dann aufzusteigen. Manche brauchen 7 als Traditionsvereine.
Tja.
Steigt RB Leipzig in die erste Fußball-Bundesliga auf und damit schafft eigentlich Red Bull das, was lange ersehnt war, aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Es sind viel Gelder investiert, unter anderem Ralf Rangnick als Trainer mit an Bord oder als Sportdirektor mit an Bord gewesen.
Genau, da grätsche ich jetzt rein.
Ja.
2012 übernahm Ralf Rangnick als Sportdirektor.
Ja.
Und zwar Gesamt-Red Bull.
Ja.
Ne, also das alles, was damit zusammenhängt, also auch Salzburg und so weiter und so fort. Und zwar in der Regionalliga Nordost.
So ist es.
Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man holt da eigentlich einen Bundesliga-Trainer und sagt, okay, du kommst zu uns jetzt in die vierte Liga.
Ja.
Nochmal, vierte Liga.
Ja, ja, ja.
Ja, um da
Das sind eben Lok Leipzig Teams.
Genau, um dann in der Regionalliga Nordost eben dann eben das ganze Projekt zu leiten. Man steigt natürlich sofort auf. Man ist dann eben in diesen Playoffs, worüber wir gesprochen haben, spielt dann gegen die Sportfreunde Lotte. Ist denen natürlich aufgrund des Kapitals natürlich überlegen, steigt auf. Und jetzt wird es richtig interessant. 2013, ein Jahr später, holt man keinen geringeren als Yusuf Paulsen.
So ist es.
Ne, nochmal, in die dritte Liga.
Ja.
Dritte Liga. Dann holt man Joshua Kimmich.
Ja.
Aus der, Nachwuchsabteilung Stuttgart war das, glaube ich.
Ja.
Nochmal, dritte Liga. Ne, und wird natürlich in der dritten Liga Erster und steigt natürlich direkt in die zweite Liga auf. Ne, ist natürlich klar. So, und jetzt wird es interessant. Als man dann in die zweite Liga aufgestiegen ist, hat man es dann mit der DFL zu tun.
Weil, so ist es,
weil die DFL lizenziert die erste und die zweite Liga. Und du, glaube ich, Kai, hast ein paar Fun Facts zur Vereinsstruktur bis dahin rausgesucht, ne?
Ja, weil das RB ja nun auch schon drum wusste, wie es läuft, auch in der ersten, zweiten Liga mit, weil bis dahin ist es, wie gesagt, alles Fun and Games, weil ich mir im Zweifel aussuchen kann, wie viel Geld ich investiere. Problem ist nur, irgendwann ist so eine Fußballsparte auch nicht mehr im Verein angesiedelt. Wir haben das Prinzip ja bei 96 nicht anders.
Genau.
Da sind es GmbH, KKG-Verbände. Leipzig macht einen ähnlichen Move, muss man sagen. Leipzig hat einen e.V., wie wir eben schon gesagt haben, und eine GmbH. Also eine Fußballmannschaft, die halt ja eigentlich ein Unternehmen ist.
Ja.
So. Bis hierhin Fun and Games. Der Verein hält, und das ist diese 50+1-Regelung, eben die Mehrheit. 50% mindestens und eben diesen einen symbolischen Prozent extra mehr. Damit der immer Stimmenanteil, also nicht Anteilseigner Mehrheit hat, sondern immer diese Stimmenmehrheit hat im Club. So, jetzt ist es natürlich so, wenn du wie 96 tausende Mitglieder hast, wie BVB über 200.000, wie München auch über hunderte tausend Mitglieder, dann ist das ganz schön anstrengend. Findest du nicht auch, wenn du 200.000 Mitglieder hast,
und
die
dann
alle Randale machen auf so einer Hauptversammlung?
Und dann wählen die ja auch den Aufsichtsrat und wählen die auch den Vorstand auf diesen Jahreshauptversammlungen.
Die
ne?
haben auch einen Einfluss bis in diese, in diese GmbH-Struktur
rein. Ja, was wir ja bei 96 ja so eindrucksvoll jetzt mitbekommen haben mit dem
so
Streit um Martin Kind. Ne?
So ist es, genau. Also da wer dann tatsächlich die im Griff hat, das sind andere. Naja, so. Und du darfst jetzt als Profiklub eben, wie gesagt, deine GmbH ausgliedern. Das ist alles cool. Du musst aber eben dem Verein zusichern, dass der diese Entscheidungsstimmenmehrheit hat.
Genau.
Das heißt nicht, dass der Verein auch die Anteilsmehrheit hat, So, der hat nur die Stimmenmehrheit.
Aha.
99% der GmbH gehören eben Red Bull. Fair. So. Ja, ja, fair oder nicht, aber dem gehören eben 99%.
Ist halt so.
1% gehört dem Verein. Der Verein hat aber qua Satzung die Stimmenmehrheit.
Ja.
In dem eben 50% plus 1 in dieser Stimmenmehrheit drin sind.
Also das heißt, die Mitglieder könnten theoretisch immer noch entscheiden, wo es lang geht.
Die Mitglieder können das immer noch entscheiden, Philipp. Jetzt ist nur der andere Fun-Fact so ein bisschen. Ne? Also sie könnten immer noch Satzungsänderungen durchsetzen, Präsidenten wählen und indirekt Einfluss auf diese strategische Ausrichtung nehmen. Das Blöde bei Leipzig ist nur, die haben nicht so viele Mitglieder.
Wieso?
Die haben irgendwie unter 20.
Unter 20? Da hat ja mein Dorfverein mehr Mitglieder.
Ja. Dein Dorfverein ist aber wahrscheinlich nicht mehrheitlich bei Red Bull angestellt.
Nee,
Und dein Dorfverein ist vielleicht auch einfach nicht Red Bull Führungskraft, Mitarbeiter oder halt mit direktem Konzernbezug. Und derzeit garantiert auch nicht die horrende Summe, wie du eben schon sagtest, von wie vielen entspannten Euros pro Mitglied?
800 Euro Mitgliederbeitrag.
Ja, genau das. Ich weiß nicht, was du bei 96 zahlst, Philipp, aber ich glaube, das ist unter 800.
45 im Jahr, glaube ich.
So, insofern, also das ist ein Verein, wo jeder mitmachen kann, weil, also theoretisch jeder mitmachen kann, praktisch kostet 800 Euro. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Vereinsmitgliedschaft. Der ist rausgestrichen worden aus der Satzung, das gibt es halt nicht.
Ja, das heißt, die suchen aus, wen sie aufnehmen.
Ja, das könnte man jetzt so sagen, aber du musst ja dann auch irgendwie, ein normaler Verein sagt dir, warum du nicht Mitglied sein kannst.
Ja.
Das brauchen wir nicht. Die machen einfach, die lehnen das ab ohne Begründung. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Also, Verein gehört faktisch formal den Mitgliedern. Ja, also auf dem Papier. Aber formal, naja, ist halt auch nur die Hälfte der Miete, wenn du nur 19 Mitglieder hast. So, und diese 19 Mitglieder, die entscheiden häufig dann halt auch im Petitum des, ne? So, und jetzt kannst du dir auch vorstellen, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass diese 19 Mitglieder sich aus dem Vorstand und Aufsichtsrat gliedern. Heißt, du kannst dich da so ein bisschen,
ich habe auch
Perpetuum mobile mäßig,
ich habe da auch so eine dunkle Ahnung, dass die sich alle kennen und auch, glaube ich,
ja, ich glaube, die gehen alle Golf spielen zusammen.
So.
Ja, und insofern, also das ist halt der Punkt und jetzt kommen wir dazu, du sagtest es, du kommst in die zweite Liga.
Ja.
Die DFL sagt zwar, dass du entsprechende 50 plus 1 Regelungen haben musst, du brauchst diese Mitgliederdemokratie, aber die sagen eben nicht, wie viele Mitglieder du vorhalten musst, es gibt keine Mindestanzahl von Mitgliedern. Und insofern erfüllt Leipzig alle formalen Kriterien.
Genau, also das war 2014, die DFL hat 3 Forderungen gestellt an RB Leipzig. Der Mitgliederbeitrag von 800 Euro ist zu hoch, der muss gesenkt werden.
Ja, okay.
Dann muss eine Abgrenzung zum Red Bull-Konzern passieren. Aber gut, das ist halt formal juristisch, ne? Das ist halt,
ja, gut.
Wie du gerade erklärt hast, wurde das dann eben umgesetzt. Und das Logo muss geändert werden, weil du darfst eben kein Vereinslogo haben. Du darfst eben weder im Namen deines Vereines als auch im Logo deines Vereines einen Wirtschaftskonzern oder also irgendwas repräsentieren. Also es muss, ich sag mal, Vereins- oder Sport originell sein.
Und da vielleicht dann die Brücke zu schlagen zu 2 anderen Vereinen in der Bundesliga, die ja nun auch 50 plus 1 nicht verpflichtet sind.
Mhm.
Und jetzt kann man argumentieren. Und das ist der Punkt, wo Leipzig auch ansetzt und sagt, naja, der VfL Wolfsburg, der hat vielleicht keinen Volkswagen im Logo, ist aber de facto der Werksclub von VW. Genauso wie Bayer Leverkusen, die den Namen Bayer im Namen tragen. Sagen,
die haben sogar das Kreuz im Logo.
So, also das ist eben der Bayer-Konzern. Und da sagt die DFL, ja, das ist richtig, habt ihr recht. Mhm. Das sind 2 Werkskonzerne.
Ist euch gut aufgefallen, ja?
Smarty Pants, aber wir haben Sondergenehmigungen dafür, weil die schon jahrzehntelang machen.
Und ihr kriegt keine.
Und ihr macht das eben noch nicht jahrzehntelang. Ihr macht das seit 2009. Ihr habt euch eingekauft. Und die machen das, die finanzieren den Verein, die spielen diese Unsportlichkeit schon seit Jahrzehnten und deswegen ist es erlaubt. Das ist die Begründung der DFL. Jetzt mal ganz runtergebrochen, die haben bestimmt noch viele andere gute Gründe. Für RB Leipzig wird keine Ausnahme gemacht und diese Sonderkonstruktion ist eben halt, die RB Leipzig dort fährt, innerhalb der Regeln. Ein historisch gewachsener Verein ist es dennoch nicht.
Ja. Genau, aber am Ende des Liedes kriegt dann jetzt Rasenball Leipzig tatsächlich dann doch die Lizenz für die zweite und später dann für die erste Liga, weil alles, was du gerade vorgetragen hast, ja formal juristisch eben den Vorgaben der DFL und dem DFB entspricht. In der gleichen Saison, also man fängt dann 2014 in der zweiten Liga an, holt dann so Spieler wie Ante Rebic,
ja.
Die ihr noch alle kennen dürftet, dann Marvin Kompair, der Innenverteidiger, der auch dann kurz mal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und man verpflichtete in der zweiten Liga, ne, ich sag's nochmal, zweite Liga,
zweite Fußball-Bundesliga.
Omer Damari, kennt keiner von uns, kannte ich auch nicht. Allerdings hat der gute Kollege 7 Millionen gekostet.
wir reden über
die zweite Liga
und wir reden darüber, was 96 in der zweiten Liga an Geld ausgeben konnte.
Ja, ich glaube 3,5, ne?
Ja.
So. In der Winterpause holte man dann übrigens noch Emil Forsberg von Malmö, der ja dann auch später in der ersten Liga Leistungsträger war. So, und das Spannende ist ja dann, ein Jahr später, 2015, ist dann Rangnick auch Cheftrainer geworden.
Ja.
Hat dann den Sportdirektor in Salzburg aufgegeben und dann holte man so Spieler wie Davy Selke, Marcel Halstenberg,
ja.
Peter Gulaschi, Marcel Sabitzer, Willi Orban und ihr habt es vielleicht gehört, RB ist nicht aufgestiegen.
Nee.
Das heißt, die investieren in der zweiten Liga 18,6 Millionen in der Saison. Das sind 2,1 Millionen mehr
als
die gesamte Liga zusammen.
Ja, ja, ja.
So, und klar, am Ende sind sie, ihr erratet es, aufgestiegen.
Und so beginnt eine Reise von Red Bull Rasenballsport Leipzig in der ersten Fußball-Bundesliga, die, und das ist eben ein Punkt, den man auch nicht geringschätzen darf, paid natürlich, unglaublich, also gepampert.
Heutzutage sagt man das Pay to Win, ne?
Ja, so könnte man das nennen, aber, und das muss man dazu sagen, seitdem nicht mehr abgestiegen, seitdem in der ersten Saison sogar direkt auf dem zweiten Platz gelandet,
ja.
Champions League gespielt, direkt, also du merkst, der Club, der sich dann eben auch da hochgespielt hat, auch natürlich paid, etabliert sich trotzdem in der deutschen Spitzengruppe. Und führt das dann sogar so weit, dass sie im Champions-League-Halbfinale im Jahr 2020 erst rausfliegen. Sehr, sehr weit kommen in der Champions-League.
Genau, Kai, und weil du es gerade sagst, 2016 dann Ralf Hasenhüttl als Trainer.
Ja.
Also in der ersten Saison in der Bundesliga holen sie natürlich gleich einen Timo Werner von Stuttgart.
Ja.
Einen Oliver Burke von der Insel. Naby Keita.
Oh ja.
Und Dayo Upamecano.
Heute bei den Bayern.
Ne, jetzt bei den Bayern. Also man ist aufgestiegen und hat gleich direkt nachgelegt. Und dann ist man natürlich auch gleich Vizemeister geworden und hat die Champions League Quali klargemacht.
Das nochmal zu den Spielern, ohne das zu weit auszuholen. Dieses Konstrukt, was RB fährt, ist ja auch eines, was sich gegenseitig füttert. Also wo du nicht sagst, ich kaufe jetzt die teuersten Spieler von den größten Clubs, sondern ich sehe zu, dass ich Spieler scoute in Regionen der Welt, wo es nicht so beliebt ist, bekannt ist, wie auch immer zu scouten. Diese Spieler recht jung verpflichte in die Leistungszentren, die wirklich, und das muss dazu gesagt sein, RB Leipzig, aber auch generell die Red Bull-Gruppe hat enorm viel Geld in Jugendförderung ausgegeben.
Das stimmt.
Also die Leistungszentren sind astrein, da ist überhaupt nichts dran zu meckern.
Nein,
und auch da wird von vornherein schon auf Leistung stark gedrillt und getrimmt.
Ja.
Nicht so anders als bei den Bayern oder als bei anderen großen Clubs, aber, und das ist eben der große Unterschied, seitdem die in der fünften Liga sind. Die Infrastruktur ist nicht von einem Fünftligisten, die Infrastruktur ist von einem Champions-League-Aspiranten.
Ja. Man muss dazu sagen, also es ist ein geniales Konzept. Also man hat ja mit dem mit Red Bull Salzburg angefangen. Und mittlerweile ist es so, dass man, wie du sagst, mit Red Bull Leipzig geht man halt Risiko, mit Red Bull Salzburg geht man halt Risiko und scoutet wie die Irren und verpflichtet Jugendspieler am laufenden Band. Darum ist der Kader von Red Bull Salzburg ist ein buntes Potpourri von der ganzen Welt.
Ja.
Und zwar mit dem Hintergedanken, dass die österreichische Liga ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Liga. Also da kann man sich schon irgendwie mit so einem zusammengewürfelten Kader in der Spitzengruppe behaupten. Ja. Aber die Idee ist dann, dass man dann die weiteren Red Bull-Vereine sozusagen füttert. Also viele, viele Spieler sind dann von Red Bull Salzburg zu Red Bull Leipzig gewechselt, die dann auch richtig durch die Decke gehen und richtig Karriere machen. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Also da hast du ja auch schon geguckt. Den Bragantina in Brasilien hat man gekauft. Das Konsortium hat auch Leeds United.
Yeah.
Ich weiß nicht, ob sie die gekauft haben. Auf jeden Fall sind sie da eingestiegen. Also Leeds United jetzt auch mit Red Bull auf der Brust und als Trikotsponsor. Also Leeds United jetzt im Red Bull-Konzern unterwegs. Und es geht sogar mittlerweile so weit, dass die ganzen anderen Vereine mit den Scheichs, die kopieren das auch alle. Bestes Beispiel beispielsweise Manchester City.
Ja.
Deren Partnerclub ist ja der FC Girona in Spanien, wo man dann eben Spieler hin ausleiht. Ne? Und ich glaube, der FC Straßburg gehört, glaube ich, zur Familie vom FC Chelsea.
Das kann sein, ja.
Also da gibt es mittlerweile...
Du hast einen großen und einen kleinen Club, ne? Einen Schwester- und einen Mutterclub quasi.
Genau, und dann leiht man sich eben gegenseitig dann, ja. Spieler aus. Also der eine kauft die dann für kleines Geld, da zocken die halt ein bisschen und dann werden sie halt gut und gehen zum Mutterverein oder...
Du duplizierst deinen Kader, ne?
Genau, du verdoppelst deinen Kader, und aber dadurch, dass du deinen Kader verdoppelst, kannst du eben dem trotzdem Spielzeit geben.
Naja, eben genau. Und der Trend geht zur zweiten Mannschaft.
Ja, das Red Bull mittlerweile zur viert-, fünften Mannschaft.
Ja, eben genau. Also du hast einfach ein unglaubliches Netzwerk, wodurch dann, egal wo die Spieler spielen gerade und durch die Decke gehen, einfach enorme Kraft hast, auch weiter zu transferieren und dann auch zu Summen zu transferieren, die natürlich lächerlich sind. Also du musst dich dann irgendwo du musst dich nicht an den Marktwert orientieren, weil der Markt frei ist.
Genau, aber dazu muss man sagen, da hat jetzt die UEFA zumindest in Europa einen Riegel vorgeschoben,
okay.
Weil es gab ja mehrere Deals zwischen eben diesen Mutter-Tochter-Vereinen, wo die UEFA jetzt sagt, quasi Deals krass unter Marktwert sind untersagt.
Ja.
Also es kann halt nicht sein, dass wenn der eine Verein den für, was ich, 50 Millionen holen will und du verkaufst den an deinen Mutterverein für 20 Millionen, dass dann, also das, ne, unlauterer Wettbewerb ist das dann. Ja. Das hat die UEFA untersagt.
Gut, dann überweist du dir das hausintern einfach weiter.
So, also da wird es Mittel und Wege geben, das zu umgehen, aber die UEFA ist dran und es ist tatsächlich so, dass beide Vereine nicht im selben Wettbewerb antreten dürfen. Das heißt, es gab
Red Bull Salzburg und Red Bull Leipzig dürften nicht in der Champions League zusammen gegeneinander spielen.
Korrekt. Selbst wenn beide sich in ihrer nationalen Liga qualifiziert, also sportlich qualifiziert haben, darf einer von beiden nicht in der Champions League antreten.
Das ist krass, ja.
Ne, das Problem ist ja jetzt aktuell, glaube ich, mit Crystal Palace und ich glaube Saint-Gilloise in Belgien. Das Crystal Palace hatte sich für die Europa League qualifiziert, oder es war ein anderes Partnerteam. Auf jeden Fall hatten sich beide für die Europa League qualifiziert und Crystal Palace durfte nicht in der Europa League antreten, sondern jetzt eben in der Conference League.
Aber wer von beiden kickt? Also warum, woran entscheidet sich das?
Das weiß ich nicht.
Ist das einfach ein Münzwurf dann bei den
Besitzer? Das weiß ich nicht. Warum, wieso? Aber auf jeden Fall, also es ist natürlich ein Konstrukt, um den ganzen Wettbewerb auszuhebeln.
Naja, klar. Ja,
das ist klar. Und die UEFA ist dran, aber ich sag mal so, die Leute mit dem Hintergedanken sind immer schneller als die Leute.
Naja, klar, du musst die Löcher immer schneller stopfen, die werden schnell gebohrt. Ja, das sehe ich auch so.
Und von daher, Kai, was sagen wir denn jetzt zum Red Bull-Modell?
Also das Red Bull-Modell, und das ist das, was ich noch abschließend sagen wollte, ist ja kein unerfolgreiches.
Nein.
So, das ist ja ein enorm erfolgreiches, und ich muss auch ehrlich dazu geben, wo wir eben noch bei großer Fankultur waren, hat das natürlich bei Red Bull Leipzig überhaupt nichts damit zu tun. Also jeder, der Fan bei Red Bull ist, da muss man schon zweimal drüber nachdenken, meine Meinung, ob das so also historisch gewachsen ist.
Außer du warst Fan vom SSV Markranstädt.
Ja, außer du bist Markranstädter. So, dann
also,
anderer Schnack.
Da gebe ich dir den Benefit of the Doubt. Ansonsten, ansonsten würde ich da gerne mal wirklich in deinen Lebenslauf gucken, seit wann du
Mitarbeiter bei Red Bull bist.
Seit wann du wirklich RB Leipzig-Fan bist.
Ja, was man aber zusagen muss ist, und das ist ja das andere Krasse, Red Bull Leipzig kriegt keine Firmenzuschüsse mehr in dem Stile. Die finanzieren sich im Zweifel über große Transfers. Wir reden über Erling Haaland bei Salzburg.
Ja.
Wir reden über Dominik Szoboszlai. Wir reden über Christopher Nkunku, Dayo Upamecano hast du genannt.
Ja.
Und. Das sind ja keine kleinen Namen, die da auflaufen und verkauft werden.
Genau.
So, und insofern denke ich, dass RB Leipzig auch über genau diese Transfers auch viele Gelder mittlerweile bekommt. An sich finde ich es trotzdem wettbewerbsverzerrend, das Konstrukt. An sich finde ich die Art und Weise, wie man 50+1-Regelung umgeht, um jeden Preis, ist natürlich tricky. So,
klar.
Ist smart gelöst.
Klar.
Smart ist aber nicht sympathisch. Und deswegen finde ich, ist
Red Bull Leipzig hält sich in den Buchstaben vielleicht an die Regeln. So, aber im Geiste sind sie weit weg vom Fair Play in dem Moment,
in dem sportlichen, fairen Geist. Ist ein Plastic-Club. Tut weh, wenn sie 22 und 23 oder 21 und 23 Pokal gewinnen. 22 und 23 Pokal gewinnen und Emil Forsberg da Brause reinkippt, dann tut das weh.
Ja.
Ich denke, am Ende ist es aber, und das ist der Punkt, weshalb ich da ambivalent bin, immer eine gute Sache, wenn du konkurrenzfähige Clubs international hast aus einer Liga heraus. Und hätten wir Red Bull Leipzig nicht, wer wäre denn da?
Ja, also ich sehe das genauso ambivalent wie du. Ich habe ja auch immer so ein bisschen die internationale Brille auf und da ist es halt völlig Wayne. Ist völlig egal, ne? Also wir sehen das ja, irgendwelche Scheichs, irgendwelche reichen Amis kaufen sich einen Fußballverein, ballern da Geld rein, die haben die Erfolg, genau werden das, Meister, ja. Ne, Roman Abramowitsch mit Chelsea. Also im Prinzip ist es das Red Bull-Modell und im Ausland ist es völlig gang und gäbe, dass du dir einfach einen Verein kaufen kannst.
Ja, ja, ne? In Deutschland musst du halt 7 Jahre vorher einen Fünftligisten so übernehmen, um danach Vereine
zu kaufen. Und wie du ja auch sagst, das Modell Red Bull trägt sich ja selbst, ne? Ja. Also RB Leipzig hat keine Finanzprobleme und der Konzern buttert da nicht rein.
Nee, eben, genau. Ne?
Und das ist eben der Unterschied.
Das ist aber ein enormer Werbeeffekt. Also, du kriegst genau Geld raus. Das
und,
ist ja der
und das
Punkt.
Ist eben der Unterschied zwischen den ganzen Scheichclubs, ne, die da erstmal hunderte Millionen reinballern. Von daher muss ich sagen, ist ein gutes Konzept, wirtschaftlich tragfähig. Die Infrastruktur ist gut für die Jugendarbeit. Allerdings jetzt aus deutscher Brille, eben mit 50 und 1, ist es natürlich absolute Sünde am ich sag mal, Kulturgut Fußball, ja, in Deutschland.
Ja.
Aber außerhalb von Deutschland der Normalfall. Es ist halt eben nur so, dass wir eben in Deutschland einen anderen Blick eben auf Fußball haben. Und ja, daher, wie du sagst, das ist halt ein Plastikverein. Daran ist nichts echt. Und ich meine, klar, die spielen guten Fußball. Es ist immer ein geiles Spiel, weil die einen guten Kader haben. Wenn die gegen, ich sag mal, Traditionstop-Clubs spielen, aber mehr als guter Fußball ist da eben auch nicht.
Eben, wenig Stimmung, wenig tatsächliche Vereinsliebe.
Ja.
Insofern bleibt vielleicht nicht mehr zu sagen, als Red Bull Leipzig bleibt ein Plastic Cup, ein enorm, ja, erfolgreicher Plastic Cup, ja, wie ich finde. Und ich bin, und das ist das andere Ding, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ob, ja, nicht bei Red Bull selber, aber vielleicht eher auch allgemein gesehen. Es funktioniert bei Red Bull, warum sollte es nicht bei anderen funktionieren?
Ja, und ich ende mit der Botschaft an alle Milliardäre da draußen, kauft euch einen Club außerhalb von Deutschland.
So, und jetzt kommen wir nach zwei sehr langen Rubriken einmal zu einer halbwegs kurzen Rubrik, ja, weil es auch ein bisschen Glaskugel ist und es geht schon wieder um Red Bull.
Ja.
Philipp, ja, wir schauen regional auf Hannover 96, wir gucken nicht auf das Bochum-Spiel,
nein,
da möchte ich gar nicht nochmal hingucken, nee, das lassen wir lieber.
Ja, war auch nichts los.
Stimmung war in Ordnung, also, da habe ich auch viel Meinung zu, das möchte ich heute aber gar nicht loswerden, dafür, ja, fehlt die Zeit. Es geht um eine Person,
ja,
über die
schon,
wir auch schon wieder gesprochen
haben. Es geht schon wieder nicht um Fußball, ne?
Es geht mal wieder nicht um Fußball bei Hannover, es geht um eine Personalie, kein Spieler, kein Trainer, keine, ja, kein Martin Kind,
ja,
sondern es geht um Double M.
Ja, MM.
MM, um Markus Mann, um Markus Mann, der auch hohe dotierte Angebote hat und wahrscheinlich auch gutes Geld verdienen möchte, mhm, was er bei 96 wahrscheinlich auch schon macht, muss man ehrlich sagen. Also so kleines Geld wird er nicht verdienen. Ich
also
weiß nicht, Philipp, was du verdienst,
also
aber er wird mehr verdienen.
Also ich verdiene natürlich viel mehr, als ich bekomme.
Ja, das ist so.
Aber sagen wir so, wenn die 96er mich fragen würden, ich würde es machen.
Ja, ich glaube auch. Ne? Ich glaube, ich würde da auch zustimmen, egal was kommt. Markus Mann, der wurde gefragt, der hat das gemacht. Der wurde jetzt aber auch gefragt von Red Bull Salzburg, ob,
ja,
er da nicht Sportdirektor werden möchte.
Ja.
Mit größeren Mitteln, größeren Perspektiven. Keiner Champions League-Teilnahme, naja, wie wir gehört haben.
Halt
aber
Red Bull-Konzern. Also, ne, Red
es
Bull,
ist der Einkauf in einen größeren,
so,
Deal im Zweifel.
Da hast du natürlich Möglichkeiten im Transfermarkt.
Und, Jürgen Klopp hat wohl gut gescoutet bei 96,
ja,
und hat gesehen, dass da einer eine ganze Mannschaft umgebaut hat im Sommer und das funktioniert. Gute Deals eingefädelt hat, wie ich finde,
ja,
mit wenig Mitteln, mit,
ja,
großer Limitation. Ja, und Red Bull Salzburg legt auch Geld dafür hin. Also nicht nur ein Vertrag bei Mann, sondern auch so 2, 3 Scheine bei 96.
Also man muss ja mal vorsichtig sein mit dem, was da mit der in der Zeitung mit den 4 Buchstaben,
so ist es,
da kolportiert wird. Ich habe jetzt 5 Millionen Euro Ablöse,
ja,
gelesen für einen Sportdirektor. Ja, also
musst du dir mal geben, ne?
Wenn Red Bull den Mann haben will, dann sollen sie das machen.
Für 5 Millionen haben, ja, wir zuletzt, weiß ich nicht, wen haben wir zuletzt für 5 Millionen abgegeben?
War das Derek Köhn nach
Derek Köhn Gala? Oder Bright Ariambi oder so?
Ja, mhm, so. Na, und ich meine, wenn jetzt irgendwie der FC Bayern für Nagelsmann 10 Millionen zahlt,
Können wir auch die Hälfte für Mann
dann
bekommen.
Dann die Hälfte dann für den Sportdirektor. Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, wir sind jetzt eine Halbserie durch.
Ja.
Ob der Kader am Ende aufsteigt, das steht ja auch noch in den Sternen.
Der hat halt bis 29 Vertrag. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt an dieser hohen Summe.
Genau, und da, genau, also in der Vertragslänge kommt dann natürlich logischerweise auch der die Ablöse zustande. Also es wäre natürlich ein Schlag ins Kontor für Hannover komplett. 96, müssen wir ehrlich sein, weil wir haben ja den Kader gelobt zum Anfang und ich glaube, der Kader leistet mehr, als alle dachten am Anfang.
Ja.
Und es kristallisieren sich ja auch mittlerweile 2, 3 echte Leistungsträger raus mit hohen Marktwertsteigerungen, wenn ich da an Aseko denke.
Ja, an Kellmann denkst.
So, und Kellmann.
Also polnischen Liga, niemand hatte den auf dem Zettel.
Genau, butzt ja auch direkt für uns. Und von daher, glaube ich, ist es schon berechtigt, dass da Begehrlichkeiten auch aus höheren Ligen jetzt kommen an Markus Mann. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass es vermutlich jetzt über die Winterpause passieren wird.
Ja.
Weil ich hätte schon gerne gesehen, wie wir dann aufsteigen und er dann vielleicht einen Erstligakader für uns plant oder eben, falls wir nicht aufsteigen, wie er dann den Kader dann nochmal verstärkt, sodass wir dann im Jahr drauf aufsteigen.
Ja, ja.
Das hätte ich schon ganz gerne gesehen. Aber mit den 5 Millionen, glaube ich, kann man ein bisschen arbeiten. Und Kai, das Schöne an dem Geschäft, es gibt natürlich auch gleich Gerüchte um die Nachfolge.
Ja, es gibt auch direkt wieder Leute, die den Sessel von Markus Mann neu belegen wollen. Gehen wir mal davon aus, dass Markus Mann es tatsächlich für 5 Millionen Euro ins Salzburger Land zieht.
Ja.
Muss man ja auch mal dazu sagen, 5 Millionen Euro ist eine ganz schöne Stange Geld für Hannover 96.
Jawohl.
Da kann man einige, und du sparst dir das Gehalt von Mann, was sicherlich auch nicht gering sein wird, zumindest zuvorderst. Denn, und jetzt kommt die Frage der Fragen, wer macht's danach? Philipp, es gibt 3 Namen.
3.
Die so konkret durch die Gegend wabern. Keiner von ihnen ist Peter Neururer, ich bin beruhigt.
Der ist ja auch Trainer.
Der ist Trainer, er könnte bestimmt auch Sportdirektor und Kanzler. Beides.
Ja, mindestens.
Nebeneinander. Wird er beides machen. Nein, der ist nicht dabei, der bleibt beim Doppelpass. 3 Namen. Wir fangen mal mit dem, wo ich glaube, ist am unwahrscheinlichsten an.
Mhm.
Und da musst du mir jetzt, brauchst du mir auf die Beine helfen. Der heißt mit Vornamen Freddy und mit Nachnamen Bobic.
Oh ja.
Freddy Bobic war zuletzt, ich glaube, auch sportlicher Leiter bei Hertha. War er da nicht auch
viele Stationen. Aber ich glaube, die letzte war, glaube ich, tatsächlich Hertha.
Und war das nicht auch die Kiste, wo er da noch den Verein verklagt hat, weil er kein Geld bekommen hat? War das der Preetz?
War das die... Boah, Preetz ist ja schon ganz lange
davor,
her.
Davor, ja. Aber also ich glaube, die sind nicht so im Guten auseinandergegangen.
Ich glaube auch, die Kaderplanung bei Hertha
so richtig von erfolgreich von war das nämlich auch nicht.
War auch nicht so ganz so dolle.
Ja, also ist auf jeden Fall einer der Namen, die dort gelistet werden.
Ja.
Auch 96-Vergangenheit, als Spieler allerdings damals. Ich weiß nicht, als Trainer, da bin ich jetzt raus, glaube nicht.
Trainer glaube ich nicht.
Spieler war er aber mal bei 96, insofern Freddy Bobic ein Urgestein bei 96. Philipp, wer ist denn der Zweite?
Du, ich habe eigentlich nur einen Namen so richtig gefunden, und zwar, der auch schon mal bei uns war, auch sehr erfolgreich bei uns war, und zwar kein geringerer als Jörg Schmadtke.
Oh ja.
Letzte Station Anfield Road.
Das ist mein Aushängeschild.
Ja,
ne?
Aber auch nur,
naja, nur als
ein halbes Jahr. Und zwar Jörg Schmadtke, sehr erfolgreich bei Alemannia Aachen gewesen.
Ja.
Dann zu 96 gewechselt, 2009 bis 2013.
Transfers wie Didier Yakunan, Mohamed Abdellaoui getätigt.
Na, also der Mann konnte schon einiges.
Zieler eingetütet
bei uns, genau,
mit, ja.
Zieler. Ich habe hier mir mal aufgeschrieben, 2011. Qualifikation für die Europa League.
Europa.
Da sind wir Vierter geworden. Europa. Das musst du dir mal reinziehen. Das war die letzte Saison, wo Deutschland nur 3 Champions League-Plätze hatte.
So ist das.
In der Saison danach hatten wir 4 Champions League-Plätze.
Ja.
Und ausgerechnet in dieser letzten
die deutsche
Saison
Wertung sind,
werden wir Vierter.
Ja.
Egal, wir fahren nach Europa.
Ja.
Jörg Schmadtke wird Manager des Jahres. Und im Jahr darauf spielen wir dann Europa League bis ins Viertelfinale. Wir erinnern uns an Atletico Madrid.
Ja.
Das war Mirko Slomkas
10-Sekunden-Offensive. Fußball, genau.
Mhm. Und haben uns erneut für die Europa League qualifiziert auf Platz 7.
Boah, ich krieg Gänsehaut.
Das war wirklich, es war so eine geile, das war die Zeit, wo ich die Dauerkarte hatte.
Das
war wirklich, das war eine richtig geile Zeit. Ne?
Und
dann ist er leider so ein bisschen
Naja gut, dann ging es für ihn weiter, ne?
Ja, also dann hat er seinen Vertrag auflösen lassen bei 96 aus familiären Gründen.
Ja, ging nach Köln.
Ist dann natürlich dann direkt in der Saison danach hat er bei Köln angefangen. Also
ja. Na, aber da kommt er her. Da kommt
ja,
er her.
Ich finde es trotzdem ein bisschen shady, aus familiären Gründen einen Vertrag auflösen zu lassen, um dann...
Er muss Geld verdienen, Mensch, Philipp.
Ja, der Arme. Tut mir leid.
Ja, doch, auch sonst so. Nichts. Der muss ja auch Brot verdienen.
Allerdings geht er dann 2013 zu...
Das ist ein 31er-Move.
Zu Köln.
Ja, so Köln ja nicht, das aber
und,
danach.
Qualifiziert sich dann tatsächlich auch 2016, 2017 für die Europa League. Und wird auch 2017 auch Manager des Jahres.
Ja, starke Nummer, ne?
Und geht dann zum FC Liverpool.
Wolfsburg ist er zwischenzeitlich noch.
Wolfsburg?
Ja, ich glaube, Jörg Schmadtke war noch in Wolfsburg.
Ja.
Das wollte ich jetzt nochmal verifizieren.
Da musst du nochmal nachgucken.
Liverpool war ja auf jeden Fall die letzte Zeit unter Klopp noch.
Und
ne?
Liverpool war ja auf jeden Fall die letzte Zeit. Allerdings auch, glaube ich, nur ein halbes oder dreiviertel Jahr. Weil ich glaube, das nicht so ganz, ganz gut geklappt hat an der Anfield Road. Weil das englische Transfergeschäft ist ein bisschen anders, funktioniert ein bisschen anders als in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, also Jörg Schmadtke hat sowohl in Aachen als auch bei 96 und auch bei Köln
und bei Wolfsburg für 5 Jahre Geschäftsführer Sport gewesen.
Ah, okay.
Von 18 bis 23.
Okay, und dann ist er danach nach Liverpool.
Genau.
Hat aber auf jeden Fall mehrfach in mehreren Stationen, auch im Profi, also auch in der ersten Liga, ne? Das ist ja eigentlich für uns das Wichtigste, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen im Personal auch Leute, die Erstliga-Erfahrung haben, damit man auch weiß, was nötig ist, um dann in der ersten Liga spielen zu können. Also hat auf jeden Fall Erstliga-Erfahrung und hat auf jeden Fall mehrfach unter Beweis gestellt, dass er Erstliga-Kader und noch wichtiger Aufstiegskader zusammenstellen kann, denn er ist ja mit Aachen aufgestiegen in die zweite Liga, ist dann auch mit Köln aufgestiegen in die erste Liga 2014. Und von daher, glaube ich, für mich ist Jörg Schmadtke, also wie gesagt, ich finde es shady, den einen Move, aber,
ja, gut.
Aber wenn er uns dann einen geilen Kader zusammenstellt, will ich beide Augen zudrücken.
Willst du ihm das verzeihen, ja?
Ja.
Philipp, ich bin jetzt Insider, ne?
Ja, dritte Person.
Ich kenne hier noch jemanden.
Ihr würde mich interessieren, ja.
Und der war vorher Trainer.
Er war Trainer vorher?
Ja, der hat viel Trainer gemacht. Der war auch der Trainer, der zuletzt einen Bundesliga-Verein noch retten sollte. Genauso wie er die Nürnberger retten musste. Oder auch 96 mal gerettet hat und. Dieter Hecking.
Dieter Hecking?
Dieter Hecking steht hier auf dem Tableau.
Ja, Dieter Hecking finde ich geil.
War zwischenzeitlich Sportvorstand bei Nürnberg bis zum 5.5.24. Hat dann aber, also in der Saison 23/24, und hat dann gemerkt, naja, ist ja auch irgendwie, also Trainer war er vorher, danach Sportvorstand bei Nürnberg geworden und ist dann zum VfL Bochum gewechselt für genau knapp ein Jahr.
Ja.
Da 31 Spiele, eine Saison gespielt, nicht einen Punkt pro Spiel geholt, entsprechend abgestiegen.
Genau.
Hat als Sportdirektor Sportdirektor selber viel, viel weniger Erfahrung, also so gut wie gar keine Erfahrung. Aber für ihn spricht natürlich, übrigens genauso alt wie Jörg Schmadtke, die 96-Erfahrung.
Ja.
Denn auch Dieter Hecking, nicht zuletzt auch mal Trainer und für gar nicht so eine
lange
Zeit bei 96 gewesen.
Auch
für ganze 3
beliebt.
Saisons.
Sehr beliebt.
Sehr beliebter Trainer, 3 Jahre lang. Ich glaube, vor Slomka Trainer gewesen. Kann aber sein, dass ich mich da komplett irre. Also so da auch einige Zeit verbracht. Genau. So, jetzt haben wir diese ganzen Namen mal so ein bisschen ventiliert.
Ja.
Na? Philipp, ich würde mir auch Schmadtke wünschen.
Ja.
Ich würde mir aber eigentlich noch viel mehr wünschen, dass man bleibt.
Ja.
Und man einfach sagt, weißt du was, Markus, wir scheißen auf die 5 Mille. Können wir nicht, wir brauchen das Geld so, wir sind arm, wir brauchen Kohle.
Ja.
Wir scheißen auf das Geld, Markus, du machst deinen Vertrag hier.
Oh ja.
Das wäre...
Hardball.
Das wäre, genau. Ich glaube, das ist aber nicht das Klügste. Das Klügste ist, den Mann im Zweifel noch für mehr als 5 Mille verkaufen zu wollen. Das Ding hochzupokern, zu sagen, wir haben keinen Druck zu verkaufen, ihr wollt den Mann haben.
Ja.
Ihr kriegt den auch zur Winterpause, aber ihr kriegt den zum Winter für 7, zum Ende der Saison für 5.
Ja.
Die 2 Mille wäre es mir wert, ihn mitzunehmen für die Rückrunde, ihn dann in der Rückrunde anzubinden und zu sagen, wir steigen auf oder wir steigen nicht auf.
Ja.
Für beides gibt es ein Szenario, für beides will ich hier die Top 3 Transfers haben von dir. Also klare Ansagen zu machen, was gewünscht
ist, um ihn danach gehen zu lassen. Achso, du willst, dass er dann quasi schon noch vor Ende der Saison die nächsten Transfers zumindest vorbereitet. Ja, dass vorbereitet.
Du zumindest die Dinger schon mal so einfädelst, die du schon gemacht hast.
Okay.
Dass das nur noch wer anders abnicken muss.
Ja.
Und dann geht's los. Und dann verkaufen wir den für 5 Mille. Die Gelder soll er identisch reinvestieren. Bleibt ja nichts hängen bleibt davon, sondern geht dann wieder zurück.
Ja.
Und dann hast du einen Sportdirektor weniger, kannst dann aber in der Zeit schon Schmadtke oder wen auch immer dann dafür anwerben.
Ja.
Der kann sich schon vertraut machen damit, mit seiner Aufgabe, die er dann bekommt. Und dann let's go. Ich habe nicht mal ein Problem damit, wenn es weder Schmadtke, Hacking noch Bobic wären. So, also wenn du wen ganz anders holtest. So. Ich weiß beispielsweise nämlich auch nicht, ob Schmadtke nicht längst über den Zenit ist bei seiner Fähigkeit.
Das ist nämlich die Frage.
Ob hast du nämlich so einen Oldschooler, den ja. Kind halt mag, so, aber
verstehe, was du meinst.
Was bringt das, wenn der Mann im Zweifel mit 61 nicht mehr so den Erfolgshunger hat, den er vielleicht mal hatte?
Ja, weil Markus Mann ja auch, ich sag mal, jung, dynamisch, mittlerweile erfolgreich
sich beweisen musste,
auch ist und auch ein bisschen, glaube ich, auch für den modernen Fußball spricht, weil er, ja, ich sag mal, Spieler aus Ligen geholt hat, die jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hat.
Ja.
Also da wirklich sehr, sehr kreativ geworden ist, auch mit viel Leihgeschäft und
ja, einen guten Kader zusammengebaut
und
hat.
Also wirklich, Regen, ne? Wirklich gut, deswegen finde ich deinen Einwand berechtigt. Ob die auch, ich finde alle drei, den allen dreien könnte man die Frage stellen, ob die zum, ich weiß, altes Eisen finde ich immer so hart, aber ob die, also
noch den Biss haben, auch
ob es nicht
den
vielleicht,
Aufstieg zu machen, noch den richtigen Transfer dann auch nachzugehen.
Genau, ob da noch die wirklich der Drang und der Wille da ist, wirklich in der zweiten polnischen Liga oder in der
zu scouten, so, hinzugehen, die Leute zu belabern.
Also da wirklich Energie reinzustecken. Vielleicht tue ich den dreien da auch Unrecht.
Voll.
Ich fand Markus Mann wirklich so sympathisch, auch tatsächlich mit seiner Arbeit erfolgreich, also nicht nur sympathisch, aber auch halt als junges Gesicht sozusagen jetzt in der Szene, der wirklich einen guten Kader zusammengestellt hat. Deswegen klar, Option 4, wir behalten den einfach. Gut, es ist unrealistisch.
Ja.
Aber mir gefällt dein Ansatz. Dass du das so machst und dann, wir können den jetzt auch für 7 verkaufen, dann hat wenigstens der neue Sportdirektor eine ganze Halbserie, um die Sommertransfers zu planen.
Ja.
Also ich würde Mann vielleicht noch zwingen, die Wintertransfers
einzutüten.
Und dann kommt eben der neue und hat eben dann eine ganze Halbserie Zeit, den neuen Kader zu planen.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Größere Clubs, größeres Geld, größere Möglichkeiten. So ist das eben, wenn man 96 nicht in der ersten Liga spielt, dann musst du dich eben geschlagen geben. Ist vollkommen in Ordnung.
Ja, genau. Also wenn du eben nicht der größte Club oder der größte Fisch im Teich bist, dann ist es eben normal,
so ist das Geschäft,
dass deine besten Leute eben eine Adresse höher anheuern. Deswegen, klar, bin ich traurig, bin aber nicht irgendwie jetzt verbittert oder sauer. Das ist einfach so im Sport.
Fair Play, so ist
Fair
das.
Play.
Philipp,
ja.
Und damit mache ich den Sack heute zu.
Sehr gut.
Es hat Spaß gemacht. Heute viel, viel über Derbys, Plastikclubs und ein bisschen Personal, Glaskugel gesprochen. In der letzten Folge vor Weihnachten definitiv, das können wir hier schon mal sagen.
Genau.
Insofern, wenn ihr das hört, wünschen wir frohe Weihnachten. Ein schönes Fest mit euren Lieben und einiges an gutem Essen. Den Sport nicht vergessen, Philipp.
Ja.
Das ist mit das Wichtigste. Wir sind mit einer Jahresendfolge. Wollen wir das zusagen? Machen wir noch eine Jahresendfolge?
Aber ich hätte noch Lust.
Dann machen wir noch eine, jetzt zum Schluss. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann könnt ihr euch freuen auf die Sonderfolge, den Jahresrückblick 2025. Ohne Thomas Gottschalk oder Günther Jauch, sondern mit uns zwei Nasen. Wir bedanken uns hier jetzt erstmal fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart und nach 1 Stunde 20 Minuten auch immer noch mit zuhört.
Jawohl.
Wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder uns gewogen bleibt, weiter dran bleibt. Schaut auch mal bei Instagram rein, was wir da so posten. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt.
Genau, schreibt uns auch gerne eure Wünsche fürs neue Jahr. Wir starten eine neue Staffel.
So ist es, genau, Staffel 2.
Fangen wieder bei 1 an, der Staffel 2. Und von daher, wenn ihr Wünsche habt oder uns sagt, das habt ihr vergessen und da müsst ihr unbedingt mal reingucken, schreibt uns das gerne. Wir treten gerne mit euch in den Austausch. Und in dem Sinne auch von mir frohe Weihnachten, schönes Fest und wir hören uns vor Silvester.
Bis dahin, Philipp.
Bis dahin.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.